Thema lautet Lobgesang der Maria. Die Lesung dazu kommt aus Lukas 1, die Verse 26 bis 38 nach der Basisbibel. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger. Da schickte Gott den Engel Gabriel zu einer Jungfrau in die Stadt Nazareth in Galiläa. Sie war mit einem Mann verlobt, der Josef hieß und ein Nachkomme Davids war. Die Jungfrau hieß Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, Gott hat dir seine Gnade geschenkt. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak über diese Worte und fragte sich: Was hat dieser Gruß zu bedeuten? Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Gott schenkt dir seine Gnade. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er ist zu Großem bestimmt und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren David geben. Er wird für immer als König herrschen über die Nachkommen Jakobs. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Da sagte Maria zu dem Engel: Wie soll das möglich sein? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete: Der Heilige Geist wird auf dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken. Deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch Elisabeth, deine Verwandte, erwartet einen Sohn, trotz ihres hohen Alters. Sie ist jetzt im sechsten Monat schwanger und dabei hieß es, sie kann keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich diene dem Herrn. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Da verließ sie der Engel. Thorsten, ich wünsche dir Gottes Segen für deine Predigt.
So, wir haben ja schon gelernt, dass Advent bedeutet, dass wir uns auf die Geburt Jesu vorbereiten. Und wir gucken uns jetzt mal so einige Ereignisse an, die so ungefähr 9 Monate vorher passiert sind. Ein Engel sagt Maria Bescheid, dass sie einen Sohn bekommen wird, und das ist nicht irgendein Engel, nein, das ist der Chefdiplomat Gottes, der Engel Gabriel, das ist ganz großes Besteck. Das Dumme ist nur, es gibt keinen Vater zu dem Kind. Das Kind soll der Sohn Gottes sein. Interessant ist, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber Maria scheint irgendwie überhaupt keine Angst vor dem Engel zu haben. Er sagt, fürchte dich nicht, und dann reden die miteinander. Sie fragt ein bisschen nach, er erklärt ein bisschen und dann ist alles okay. Und sie sagt, ich diene dem Herrn, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Super, aber gefährlich, denn sie ist ja mit Josef verlobt. Was wird der sagen, wenn sie schwanger ist? Der wird natürlich damit rechnen, dass sie sich mit einem anderen Mann eingelassen hat. Und was sollen die Leute sagen? Also unverheiratet schwanger, sie muss damit rechnen, dass sie ja nun aus der Gesellschaft geradezu ausgeschlossen wird. Heute wäre das ein bisschen was anderes, aber gut. Jetzt mal an alle Frauen unter 20 hier, die nicht verheiratet sind und keine Kinder haben. Stellt euch vor, ihr würdet uns erzählen, dass der Engel Gabriel dir erschienen ist und du vom Heiligen Geist schwanger bist und das Kind, das du trägst, der Retter der Welt ist. Also wir würden dir eventuell raten, nach einem Gynäkologen auch einen guten Psychologen aufzusuchen. Also Maria war auf jeden Fall klar, dass das Ganze nicht funktionieren würde, und deswegen redet sie nicht drüber. Das wäre ja völlig hoffnungslos, darüber zu reden und zu hoffen, dass die Leute das irgendwie verstehen. Also redet sie nicht drüber zunächst. Aber ihr könnt euch vorstellen, sowas kann man ja nicht für sich selbst behalten. Also geht sie mal erst zu Tante Elisabeth. Erstmal weit weg, andere Teil vom Land. Eine liebe alte Tante, und die war im hohen Alter eben auch schwanger geworden. Das hatte auch der Engel Gabriel angekündigt. Also ist sie da vielleicht so ein bisschen safe. Und der Sohn von Elisabeth wird Johannes der Täufer sein, also ein Großcousin von Jesus. Nun hatte Gabriel aber auch gesagt, dass der Johannes im Mutterleib schon den Heiligen Geist bekommen würde. Und das spürte Elisabeth jetzt. Johannes hüpft im Mutterleib vor Freude. Da stelle ich mir jetzt vor, eine hochschwangere alte Dame, Und da hüpft das Kind, die ganze Frau bebt.
Elisabeth wird also auch vom Heiligen Geist erfüllt, als Maria reinkommt, und Maria ist total überrascht, weil Elisabeth schon weiß, was mit Maria ist, ohne dass die das erzählt hat. Elisabeth wird gewahr vom Heiligen Geist, da steht die Frau, die unseren Retter in sich trägt. Maria, wie gesagt, ist überrascht, dass die so reagiert, aber dann scheint der Heilige Geist auch Maria klarzumachen, dass Elisabeth das schon weiß und eigentlich alles in Ordnung ist. Alles ist in Ordnung. Merkt ihr, welche herausragende Rolle der Heilige Geist jetzt hier in dieser ganzen Situation spielt? Er macht den beiden Frauen klar, alles ist gut. Er zeigt ihnen, was da gerade abläuft, und sagt, alles ist gut. Und Maria bekommt die Sicherheit, ja, das war wirklich Gabriel und ich hatte keine Halluzination. Und ja, ich bin tatsächlich schwanger vom Heiligen Geist und mein Sohn wird wirklich der Sohn Gottes sein. Und ja, Gott wird darauf achten, dass alles okay ist und dass ich versorgt werde und dass das alles gut geht. Das heißt, diese vielleicht hoffnungslose Frage, was wird jetzt aus mir? Wie soll das weitergehen? Wie gehe ich damit um? Diese hoffnungslose Frage, die wird plötzlich zu einer Hoffnung, weil sie weiß, ich bin in der Hand Gottes geborgen. Das kann nichts schief gehen, nichts wird mir passieren. Sicherlich wird das nicht leicht. Da muss man sich nichts vormachen. Aber sie hat Hoffnung, weil sie in Gottes Hand geborgen ist. Und dann merkt man, Hoffnung, das ist das Vertrauen in das Handeln Gottes, dass er in deinem Leben handelt, auch wenn es schwierige Zeiten sind und wenn natürlich, wie bei jedem Menschen, die Zukunft bei dir auch dunkel ist. Es weiß ja keiner, was in Zukunft passiert, aber diese Hoffnung ist das Vertrauen in das Handeln Gottes. Und als Maria das merkt, da fängt sie an, ein Lied zu singen, und ein Lied voller Hoffnung für Hoffnungslose. Da scheint sie zu spüren, dass Gott etwas Revolutionäres vorbereitet, und dann singt sie dieses Lobgesang der Maria, das Magnificat. Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen, alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter, denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur eine unbedeutende Dienerin bin. Von jetzt an werden mich alle Generationen glücklich preisen, denn Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihm Ehre erweisen, von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er kommt seinem Diener Israel zu Hilfe und erinnert sich an seine Barmherzigkeit. So hat er es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeit. Maria sagt ja, Gott wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin, weil sie versteht, dass sie selbst ja nichts dazu getan hat, dass Gott gerade sie erwählt hat. Die war ja überrascht davon, sie hat sich ja nicht darauf vorbereitet und das irgendwie geplant, sondern sie war überrascht und sie versteht, dass das Gottes Wahl war. Mal ehrlich, also vielleicht würden wir ja schon lieber mit menschlichen Qualitäten aufwarten. Ich bin so fromm, ich lüge nicht, ich bin der netteste Kerl und ich bin erfolgreich. Da hat Gott wirklich Glück, dass er mich hat, um mich zu bestimmten Aufgaben im Reiche Gottes zu erwählen. So, das Gute und Schöne siegt. Kennt ihr vielleicht den Halo-Effekt? Das ist übersetzt der Heiligenschein-Effekt. Das ist ein sozialpsychologisches Phänomen, das bei uns allen mehr oder weniger wirkt. Und das bedeutet, dass schönen Menschen eher geglaubt wird als nicht so schönen. Sie bekommen in der Schule bessere Zensuren und sind auch sonst erfolgreicher. Und dieses System, dieses Muster, das sitzt so tief in unserem Unterbewusstsein, dass wir das natürlich auch auf unsere Beziehung zu Gott anwenden. Wer schön und erfolgreich ist, der muss besonders von Gott gesegnet sein. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, wenn Maria von Gott erwählt wurde, muss sie zwangsläufig besonders schön und gut gewesen sein. Das ist unsere menschliche Logik. Gottes Logik ist aber völlig andersrum. Also wenn man Gott hört, wie er sagt, so ziemlich am Anfang nach der Sintflut, von Jugend an haben die Menschen nur Böses im Sinn, und der Apostel Paulus schreibt, alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Mit anderen Worten, es gibt keinen noch so schönen und guten Menschen, der schön und gut genug wäre, um damit zu rechtfertigen, dass Gott gerade ihn erwählt. Ja, also auch Maria nicht. Und sie hat das ja auch selbst erkannt. Sie sagt ja selber, ich bin eine unbedeutende Dienerin. Sie nimmt überhaupt gar keine Qualitäten für sich in Anspruch, sondern sie lobt Gott. Sie sagt, denn Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig, er ist barmherzig. Das sind Qualitäten. Alle zukünftigen Geschlechter werden sie selig preisen, klar, aber nicht, weil sie so gut ist, sondern weil Gott sie auserwählt hat, wo er ja auch jede andere hätte auserwählen können. Nein, aber sie ist es eben geworden. Das war also nicht ihr Charakter oder ihre Schönheit, sie war nicht besonders sündlos. Das würde dem Urteil Gottes über die Menschen generell ja widersprechen, sondern es war Gottes Wille. So, und dann sagt sie, wie Gott alles auf den Kopf stellt. Er hebt den starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt die Hungernden mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Das heißt, Gott wählt überhaupt nicht nach Qualitäten aus, sondern er tut es gerade im Gegenteil und umgekehrt. Die göttliche Umkehrung der Verhältnisse, ihr erinnert euch. Je nichtiger ein Mensch in unseren Augen ist, desto eher wählt Gott ihn aus. Und warum? Das, was Maria da gesungen hat, das hat Paulus mal so ein bisschen philosophischer formuliert. Warum macht Gott das? Aus Prinzip. Paulus schreibt in 1. Korinther, was der Welt als dumm erscheint, das hat Gott ausgewählt, um die Weisen zu demütigen. Und was der Welt schwach erscheint, das hat Gott ausgewählt, um ihre Stärke zu beschämen. Was für die Welt keine Bedeutung hat und von ihr verachtet wird, das hat Gott ausgewählt. Er hat also gerade das ausgewählt, was nichts zählt. So setzt er das außer Kraft, was etwas zählt bei uns. Deshalb kann kein Mensch vor Gott stolz sein. So, nochmal zurück zu dem Thema Hoffnung, wo wir gemerkt haben, Hoffnung ist, wenn wir spüren und wissen, dass Gott in unserem Leben handelt. Wir wissen jetzt, dass das, ob Gott in unserem Leben handelt, aber nicht von unseren Qualitäten abhängt. Deswegen ist Hoffnung nicht abhängig von deinen Qualitäten. Hoffnung ist abhängig von deinem Vertrauen in das Handeln Gottes in deinem Leben, und zwar egal, wo du bist, ob oben oder unten und was die Gesellschaft von dir sagt. Und damit wir das bestimmt auch begreifen, kommt Gott durch Maria aus Nazareth zur Welt. Er zeigt uns, dass er nicht unsere Voraussetzungen braucht, um irgendetwas zu tun. Er ist der Schöpfer, er ist Gott, er tut es, weil er es will und weil er es kann. So, in 24 Tagen werden wir schön die Geburt Jesu, unseres Retters, feiern, und das ist gut, dass wir uns im Advent daran erinnern, wie Gott Mensch wurde. Dann haben wir mal wieder 4 Wochen Zeit, darüber nachzudenken, in welche Richtung das denn geht. Ich befürchte nur, dass so der wesentliche Sinn von Weihnachten überhaupt nicht mehr so richtig klar ist. Klar, wir reden darüber, aber wir sind jetzt in alle möglichen in unserer Gesellschaft gefangen. Wir sind gerade im Wahlkampf, nicht wahr? Und wenn du jetzt wahlberechtigt und guter Demokrat bist, dann wirst du natürlich jetzt Parteiprogramme studieren und dann entscheiden, welche Partei du wählst und welche Person, und dann wählen gehen. Ich hoffe, ihr macht das beides, Parteiprogramme studieren und wählen gehen. Dafür sind die da. Das heißt, wir müssen nach den Qualitäten von Parteien und Politikern, müssen wir sie auswählen. Wir wählen sie nach den Qualitäten aus, die uns recht erscheinen. Das ist logisch. Das ist die Art Wahl, die wir nun mal haben. Nun sagen wir ja leicht, so als fromme Leute, ich habe mich bekehrt. Als wir angefangen haben, an Jesus Christus zu glauben, da sagen wir ganz leicht, ich habe mich bekehrt. Das hört sich allerdings dann so an, als wenn ich Gott gewählt hätte. Ich habe mich bekehrt, das hört sich so an, als wenn wir Gott gewählt hätten. Aber Gott braucht nicht von uns gewählt werden, um dein Gott zu sein. Du hast es nötig, dass Gott dich wählt, damit du sein Mensch sein kannst. Und das ist Weihnachten pur. Gott wählt Maria um sich durch sie zu offenbaren. Und er wählt dich, weil er dich für die Ewigkeit retten will. Das heißt, nochmal, Hoffnung hängt nicht an unserer Frömmigkeit. Hoffnung kommt aus deiner Hingabe an Gott, dass du es zulässt, dass er dich erwählt zu seinem Kind. Wir werden gleich Abendmahl miteinander feiern und da erinnern wir uns ja daran, dass Christus sich für uns geopfert hat, damit alles, was uns irgendwie von Gott trennen kann, weg ist. So, das heißt, auch da ist Gott in Vorleistung getreten, damit uns nichts mehr von ihm trennt. Gott befreit uns auf diese Weise zu seinen Kindern. Er macht den Weg frei, dass wir uns von ihm erwählen lassen können. Gott erwählt dich und mich, damit er am Kreuz für uns stirbt und uns frei macht und er wieder aufersteht und uns die Herrlichkeit in Ewigkeit aufmacht. So, nun, wenn wir unsere Politiker wählen, dann erwarten wir natürlich von ihnen, dass sie uns dienen und dass sie für uns arbeiten. Das Volk in der Demokratie ist der Souverän, der Chef. Und die Politiker sind Minister. Minister auf Lateinisch heißt Diener. Ja? Das heißt, die müssen also dem Volk dienen. Wenn wir jetzt aber davon sprechen, dass Gott dich erwählt, dann ist es gerade wieder andersrum und umgekehrt. Denn dann bedeutet das, dass Gott für dich arbeitet. Er dient dir, indem er sich dir offenbart, indem er für dich stirbt, indem er für dich auferweckt wird. Er kommt mit dem Heiligen Geist in dich hinein, er schenkt dir seinen Himmel. So, das ist die Art und Weise, wie Gott dient. Und er handelt in deinem Leben, weswegen wir Hoffnung haben können, dass wir am Ende an sein gutes Ziel kommen. Merkt ihr, wie Gott auch mit sich selbst ganz andersrum umgeht, als wir das als Menschen in der Regel erwarten von einem Gott, der so von oben donnert? Gott, der Vater Jesu Christi, dient. Das ist seine Art und Weise, unser Gott zu sein und zu herrschen. Und nur wenn wir ihn uns dienen lassen, ist er unser Gott. Das ist die teure Gnade. Das muss man sich erstmal abringen, sich dienen zu lassen von einem Gott. Wenn wir nun versuchen wollten, Gott zu dienen, also bitteschön, was soll dabei rauskommen? Gott braucht uns nicht. Gott ist Gott, der kann alles selber. Wir brauchen ihm nicht dienen. Das ist einfach absurd, das annehmen zu wollen, dass wir ihm dienen könnten. Ja, natürlich folgen wir ihm, gehorchen ihm, ja, aber das ist noch was anderes, als wenn er uns nötig hätte, dass wir ihm dienen. Wenn wir versuchen wollten, Gott zu dienen, dann wäre das gerade hoffnungslos. Nun ist aber Hoffnung da, weil Gott uns dient. Das ist so ein Bild aus diesem Serie The Chosen, wo Jesus gerade dem Petrus die Füße wäscht, so als Symbol für das Dienen Gottes an seinen Menschen. Habt ihr mal überlegt, unter dem Aspekt, was Gottesdienst heißt, das Wort? Gott dient uns. Seit Jesus Christus ist das so, dass wir in den Gottesdienst kommen, damit Gott uns dient und wir Gemeinschaft bekommen, damit wir unseren Glauben gestärkt bekommen, damit wir mit Glauben und Segen versorgt werden und so. Gott dient uns. Nun sagt der Apostel Petrus, ja, du sollst gut und heilig sein, wie Gott gut und heilig ist. Oh, das ist ein großer Anspruch. Wir sollen heilig sein, wie Gott heilig ist. Donnerwetter. So, nun haben wir aber gemerkt, wir können uns gar nicht selber würdig machen oder heilig genug machen, damit Gott uns dann erwählt. Funktioniert nicht. Aber Paulus kennt den Ausweg. Er sagt nämlich, als wir noch Feinde waren, Feinde Gottes waren, wurden wir mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Schon wieder geht Gott in Vorleistung und sorgt dafür, dass wir miteinander versöhnt wird. Er sorgt dafür, dass wir so heilig sein können wie er, damit wir überhaupt die Chance haben, von ihm erwählt zu werden. In allem, in wirklich allem, geht Gott in Vorleistung. Und da merkst du, es ist völlig egal, ob wir in dieser Gesellschaft, in unserer Welt groß oder klein sind, wichtig oder herrlich oder reich oder sonst irgendwas. Es ist völlig egal. Davon hängt es überhaupt nicht ab, ob wir zu Gott gehören oder nicht, sondern es geht einzig und allein, dass wir uns auf Gott einlassen und uns von ihm dienen lassen. Maria hat ja auch nichts dazu beigetragen, dass sie von Gott ausgesucht wurde, und wir können nichts dazu beitragen, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Wir brauchen es auch gar nicht versuchen, sondern Christus hat uns durch den Tod würdig gemacht, Gottes Kinder zu sein. Und wenn wir dann zu Christus gehören, dann wird uns das zugeeignet. Dann wird das zu unserer Identität, so heilig zu sein, wie Gott uns haben will. Auch die Heiligkeit, die Gott uns gibt, ist dann wiederum ein Dienst Gottes an uns. Nun hat Maria aber etwas getan, was sie uns vielleicht voraus hat, und das sollten wir nun fein verinnerlichen. Sie sagte: Ich diene dem Herrn, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Und dann wurde sie zu der Frau, die alle Generationen selig preisen. So, und genau so sollen auch wir uns Gott hingeben, uns ihm überlassen. So, jetzt nochmal der Satz: Hoffnung ist das Vertrauen in das Handeln Gottes in deinem Leben, auch wenn die Zukunft dunkel ist. Wir müssen ihn aber auch handeln lassen, uns ihm hingeben, so wie Maria das getan hat. Und dann kommt für uns ein großes Weihnachtsgeschenk dabei raus, nämlich: Wir müssen uns nicht mehr bemühen, gut zu sein. Wir überlassen uns Gott, wie Maria sich ihm überließ. Dann wird Gott durch seinen Heiligen Geist das Gute in uns schaffen, so wie er in Maria das Gute geschaffen hat. Und ich fand den Satz schön: Wir werden schwanger mit dem Guten Gottes. Wir machen uns nicht selbst gut. Oder kurz gefasst: Wir müssen nicht gut sein, wir müssen uns Gott überlassen. Er macht mit uns, in uns und durch uns das Gute. Und das bedeutet eben wieder, die Hoffnung kommt nicht aus unserer Frömmigkeit, sondern dadurch, dass wir uns Gott hingeben. Und deswegen beten wir: Ich diene Gott, dem Herrn, es soll an mir geschehen, was du, Gott, willst. Das ist Weihnachten. Amen. Musik.